Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 172. Podcast-Folge am heutigen Dienstag, dem 12. Juli 2022. Wenige Tage vor dem Start der zweiten Bundesliga wollen wir für euch nach vorne schauen und uns auf diese neue Saison einstimmen. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Birger
und Lasse.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so.
Bevor wir sportlich werden, wollen wir natürlich auch dieses Jahr unsere kleinen Besonderheiten für die Saison vorstellen. Das Kicktippspiel haben wir in der letzten Folge schon angepriesen. Dort habt ihr wie immer die Chance auf eine Teilnahme in unserem Podcast. Das kennt ihr alles bereits. Wir haben auch schon diverse neue Anmeldungen und sind sehr gespannt auf eure hellseherischen Fähigkeiten bei den Ergebnistipps. Natürlich gibt's auch in dieser Saison die Wahl zum Man of the Match. Ihr könnt pro Spiel unter dem Hashtag HSVMOTM und dann mit der Spieltagsnummer bis zu 6 Punkte beliebig verteilen auf die eingesetzten HSV-Spieler und unseren Trainer. Und letzte Saison hatten wir erstmalig eine gemeinsame Spendenaktion ins Leben gerufen. Und diese ist bei euch großartig angekommen. Wir haben letzte Saison 1.542 Euro zusammengetragen. Das macht dann 514 Euro pro Organisation, die wir in zwei Tranchen eingetrieben und überwiesen haben. Für uns war also klar, dass wir diese Spendenaktion beibehalten. Und bevor ich zu den Modalitäten komme, wollen wir nochmal die drei Projekte vorstellen, um die es diese Saison geht. Lasse, letztes Jahr hast du dich für einen kleinen Verein aus Hamburg entschieden, der die LGBTQA+-Community unterstützt und als wichtige Anlaufstelle dient. Für diese Saison hast du dich für ein deutlich globaleres Projekt entschieden.
Ja, ich dachte, ich gehe mal ein bisschen quasi internationaler im Hinblick auf den HSV in Zukunft. Nein, Quatsch. Ich denke, ich habe mir ein Projekt ausgesucht, was wohl jedem Thema ist und was mir besonders auch am Herzen liegt, ist Sea-Watch. Und zwar setzen die sich für die Rettung von schiffsbrüchigen Flüchtlingen auf dem Mittelmeer ein und setzen sich für legale Fluchtwege so wie Bewegungsfreiheit für ein solidarisches Europa ein. Und das ist ein Thema, man kann nicht nur Urlaub am Mittelmeer machen, es gibt auch Menschen, die über dieses fliehen und eventuell dort sterben. Und Seenotrettung für diese Menschen finde ich ganz wichtig.
Eine großartige Wahl, die uns auch immer in Erinnerung rufen sollte, dass es auch Schattenseiten gibt, die man unterstützen muss. Genau wie bei dir, Birger, letztes Jahr hast du mit Football for New Tomorrow ein Projekt gewählt, welches Fußballplätze in den ärmsten Regionen unserer Welt baut, um dort mit Hilfe des Fußballs diese Menschen zu unterstützen. Jetzt hast du dich aus persönlichen Gründen aber für ein anderes Projekt in dieser Saison entschieden.
Ich habe eine Freundin, die ist an MS erkrankt. Und als sie mir das erzählt hat und ich ihr gefragt habe, wie kann ich helfen, dann hat sie gesagt, ja, ich weiß nicht, für mich kannst du momentan nicht so viel tun, aber so die Forschung unterstützen. Da habe ich gedacht, gut. Und dann kam die, dass wir das wiederholen mit der Spendenaktion. Ich gedacht, natürlich mache ich das. Als ich ihr das erzählt habe, dass ich mich für die Sklerosevereinigung, also die MS-Vereinigung in Dänemark entschieden habe, ist sie in Tränen ausgebrochen. Also ich glaube, da fällt das Geld Gutes hin.
Das ist natürlich schön. Das ist natürlich dann auch eine Herzensangelegenheit und dafür sind unsere Spendenaktionen ja auch gedacht, um auf andere Sachen aufmerksam zu machen, wie eben Forschung für die Heilung von Multipler Sklerose oder für die Linderung. Ich hatte letztes Jahr den Erlenbusch der schwerbehinderten Kindern, die alleine nicht wirklich lebensfähig sind, einen familiären und vollumfänglich betreuten Lebensraum bieten. Da habe ich auch einen gewissen persönlichen Bezug dazu und die tollen Schreiben, die wir aufgrund unserer beiden Spenden seitens des Erlenbuschs erhalten haben, haben mir das Gefühl gegeben, dass wir hier richtig viel bewirken für die Kinder dort. Und daher habe ich mich entschieden, bei dieser Organisation zu bleiben. Das heißt, wir machen dieses Jahr Sea-Watch, Multiple Sklerose-Forschung und den Erlenbusch für behinderte Kinder. Auf unserer Homepage werden wir natürlich wieder die Organisation verlinken, auch nochmal alle Infos zum Ablauf der Spendenaktion zusammenfassen. Ganz kurz noch einmal die Key Facts. Nach der Hinrunde und nach der Rückrunde sammeln wir die Beträge ein. Die Beträge ergeben sich aus den Leistungen des HSV. Pro Punkt in einem Ligaspiel wandern 50 Cent in den Topf, pro Tor 10 Cent. Nach Ende der Hinrunde rechnen wir zusammen, was der HSV erspielt hat und bitten euch dann um die Zahlung des eingespielten Betrages an uns per PayPal. Kleiner Bonus, wird der HSV Herbstmeister, würden wir 1 Euro in den Topf um 1 Euro erhöhen. Das gleiche machen wir auch für die Rückrunde. Wenn der HSV direkt aufsteigt, kommt auch hier 1 Euro als Bonus obendrauf, für die erspielten Punkte dann nur für die Rückrunde. Wir haben Feedback bekommen, dass nicht alle PayPal haben. Wir bieten euch an, wenn wir am Einsammeln sind und ihr kein PayPal habt, schreibt uns gerne an, dann geben wir euch unsere Kontonummer durch. Das ist halt eine private Kontonummer, meine, daher stellen wir diese natürlich aus Datenschutz und gegen Missbrauch nicht öffentlich direkt zur Verfügung, aber das gibt es, daher wendet euch dann gerne per Nachricht an uns. Vielen Dank bereits jetzt euch allen fürs Mitspenden und gerne auch fürs Weitersagen. Jetzt wollen wir aber sportlich werden. Und bevor die Saison losgeht, sprechen wir einmal über den letzten Transfer des HSV. Und zwar war es ein Abgang. Lange zog es sich hin. Joscha Wagnumann ist nun zum VfB Stuttgart gewechselt. Am Ende konnten sich die Vereine einigen. Aber der Transfer wird vor allen Dingen unter den HSV-Fans sehr kontrovers diskutiert. Und auch wir wollen das jetzt mal einordnen. Joscha Wagnumann, 21 Jahre alt. Er wird dieses Jahr 22, hatte Vertrag beim HSV bis 2024, wollte wechseln. Und jetzt geht's natürlich immer um die Sachen, die in den Medien stehen. Es hieß, der HSV will mindestens 6 Millionen haben, eher 7 bis 8. Laut Transfermarkt, es ist das Portal, was immer gerne als Richtlinie für Marktwerte zu Rate gezogen wird, hat Josh Wagnumann aktuell einen Marktwert von 3 Millionen. In der Presse wird gesagt, es gibt unterschiedliche Angaben und Spekulationen, 3,7 oder 4,5 Millionen Ablöse, Boni in Höhe von 800.000 Euro oder in unbekannter Höhe, Klausel 10% beim Weiterverkauf und keine Beratergebühren für den HSV, aber in etwa die Größenordnung haben wir, um und bei 4 Millionen fix, irgendwelche Boni, vielleicht in Höhe von 800.000 Euro, wie auch immer die eingespielt werden müssen und eben diese 10%. Es gibt diverse Aspekte, über die wir diskutieren können. Lass uns doch mal mit dem ersten anfangen, so als Start in die Diskussion. Die reine Ablösesumme, Lasse, zu niedrig, angemessen, wie ist dein erstes Bauchgefühl gewesen?
Bauchgefühl sagt natürlich zu niedrig. Aber das ist, ich wiederhole mich auch wie in den letzten Folgen schon, das ist wieder so ein Fußballmanager-Transfer. Klar, Joscha Wagnumann wird von allen, besonders von Menschen, habe ich immer das Gefühl, die sich gar nicht so mit dem HSV auskennen, von vielen anderen Vereinen, sehr gelobt und gesagt, oh, das ist ja so ein Riesentalent, der hat so viel Potenzial und ist so, der hat halt diese Boateng-Karriere vor sich, sagen die meisten, sag ich ja auch, weil er halt körperlich robust ist und irgendwann von außen nach innen wandern wird. Es gibt wenig Rechtsverteidiger, gerade defensiv sehr, sehr stark, offensiv könnte er noch dazulegen. Alles in allem, klar, kann man mehr für ihn kriegen und Sassuolo angeblich war ja auch bereit, 7 Millionen zu zahlen, aber Wagnumann wollte nicht ins Ausland wechseln, sondern wollte in der Bundesliga, wollte in Deutschland bleiben. Heißt, du musst halt irgendeinen Bundesliga-Verein finden, der bereit ist, das Geld zu zahlen. Und sind halt wahrscheinlich nicht alle Vereine oder zu wenige. Und dann musst du halt dich mit dem begnügen, was du kriegst, wenn du den Spieler dann abgeben möchtest. Und man muss ja auch ehrlich sein, er ist ein unangelöstes Versprechen und er hat noch nicht gezeigt, dass er hat das Potenzial, so viel Geld wert zu sein oder vielleicht sogar noch viel mehr Geld wert zu sein, aber er hat noch nicht in Leistungen gezeigt, dass er jetzt in dem Moment 8 Millionen Euro Ablöse kostet. Das ist meine Meinung.
Bürger, ich glaube, den Punkt, den Lasse anspricht, das ist auch einer, den du, glaube ich, vertreten wirst. Transfers finden nicht im Konjunktiv statt und am Ende war der einzige nennenswerte Interessent, zu dem auch Joscha Wagnumann wechseln wollte, der Tabellen, ich glaube, 15. der ersten Liga der vergangenen Saison und eben nicht ein Verein, der international spielt. Da gibt es nun mal nicht irgendwelche utopischen Summen oder Wettbieten.
Ich glaube, Lasse hat das eigentlich ziemlich am Anfang ziemlich richtig gesagt, dass viele, die sich nicht mit den HSV beschäftigen, immer Wagnumann als Riesentalent sehen. Ich würde das dann gern so als aus der HSV-Sicht auch so ein bisschen umdrehen. Wieso sollte ein Spieler, der bei uns sich letzte Saison nicht durchsetzen konnte, wieso sollte der plötzlich 8 Millionen Euro kosten? Das ist nämlich die Frage. Und zweitens, du hast es eben gesagt, Nando, es war der VfB Stuttgart oder Sassuolo, es waren keine großen internationalen Vereine da oder Vereine, die in der Bundesliga in der Top 6 einen festen Bestand sind. Also das zeigt auch, wie groß das Interesse an Wagnumann war. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen diesen 3,5 Millionen und dann vielleicht lass das bis 7 gehen. dass da inzwischen gibt das irgendwie die Ablösesumme mit Boni und so weiter drin. Und die Weiterverkaufsbeteiligung ist natürlich auch ein Teil davon, aber ich finde den Transfer von HSV-Sicht war der notwendig. Wagnermann war unser Tafelsilber, aber hat sich auch nicht so herauskristallisiert, dass man, wie man bei Onana zum Beispiel, wo man die 8 Millionen bekommen hat, weil er sich so gesteigert hat und so ein fester Bestandteil der Mannschaft war. Das darf man nicht vergessen. Verletzungen hin und her, Wagnermann war in seiner HSV-Zeit zu selten fester Bestandteil der Mannschaft.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn der Transfer wird ja nicht nur von Leuten negativ gesehen oder hart diskutiert, die nicht so auf dem HSV stehen, sondern auch innerhalb der HSV-Szene selbst gab es ja teilweise Stimmen wie Bolt muss sofort entlassen werden, weil er hier Wagnermann verscherbelt hat. Ich frage mich immer, man muss das Ganze mal im Gesamtkontext sehen. Joscha Wagnermann hat seine gesamte Karriere bisher in der zweiten Liga getätigt. Sein Marktwert, und da, klar, wir haben nur Transfermarkt, aber der stagniert. Der war mal bei 4 Millionen, ist jetzt bei 3. Er hat 59 Spiele verletzungsbedingt verpasst und 71 Spiele für die Profis gemacht. Und er ist seit 2018, 2019, seit dieser Saison ist er fester Bestandteil der Profimannschaft. Hat dann mal 11 Spiele in der zweiten Liga gemacht, 16, 24 und letzte Saison 12. Ja, er hat Potenzial. Ja, er ist ein Hamburger Jung und ja, ich hätte ihn gerne beim HSV gehabt, als gesunden Spieler mit einer tollen Entwicklung, wo man mehr Geld bekommt. Aber er ist nun mal aufgrund seiner auch verletzungsbedingten, ja, stagnierenden Entwicklung eben bis weiterhin, wie Lass es eben sagte, erstmal nur ein Versprechen. Und für ein Versprechen zahlt man für einen Zweitligaspieler, und das ist Josh Wagnermann aktuell, nun mal keine utopischen Summen. Wir wünschen uns immer alle, dass der HSV das Maximum rausholt, aber wenn es nur einen interessierten Verein gibt und dann auch kein finanziell auf Rosen gebetteter Verein, der international spielt, ja, dann kriegt man halt nicht die Wunschsummen, die man sich vielleicht von der Presse hat einreden lassen, sondern dann gibt es eben vielleicht nur einen realistischen Preis. Und dann ist der Transfer, und der war notwendig, der HSV musste ein bisschen was verkaufen, und Wagnermann war, stand jetzt wohl der einzige Spieler, bei dem ein Transfer auch aus wirtschaftlicher Sicht, auch im Hinblick auf die sportliche Ersetzbarkeit, sinnvoll war.
Ich finde, wenn man über die Ablöse spricht, dann sollte man auch mal den Vergleich wagen mit unserem letzten Supertalent, und das war ja das Sturmtalent in Deutschland, Fiete Arp. Da hat man für Fiete Arp Guter damals Punkt. 5 Millionen Euro bekommen. Und jetzt meckern wir drüber, weniger dass man sogar. Weniger sogar.
5 Millionen war, glaube ich, das kolportierte Jahresgehalt. Aber ich glaube, er ging dann für 2,5 Millionen zu Bayern oder so, oder 3. Also das war auch keine
utopische. Aber dann vergleichen wir das mal, wenn wir sagen, 2,5 oder 3 Millionen für Fiete Arp. Das Sturmtalent, Fritz-Walter-Medaille, hatte sich schon in der Bundesliga gezeigt als Spieler. Und jetzt meckern wir über, dass wir nur zwischen 3,7 und 4,5 Millionen Ablöse bekommen für einen Rechtsverteidiger, der bei uns letzte Saison nicht festgespielt hat und auch wenige Scorerpunkte geliefert hat. Dieses muss man halt auch in Bezug oder in Betracht nehmen, wenn man diesen Transfer analysiert. Aber natürlich, wir hätten uns alle 8 Millionen Euro für Wagnermann gewünscht, aber Wenn es nur 4,5 oder 3,7 geboten werden, dann kriegst du auch keine 8.
So, ich habe mal geguckt, Marktwert 4 Millionen damals, Ablöse 3 Millionen. Das heißt, wir haben sogar mehr für Wagnermann bekommen, weil er ja über Marktwert gewechselt ist.
Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr schöner Vergleich, auch nochmal Fiete Arp hinzuzuziehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Natürlich, die Position des rechten Außenverteidigers oder allgemein die Außenverteidigerposition ist eine Position, die im Marktwert sehr schnell sehr hoch skalieren kann, weil solche Spieler im heutigen Fußball bei den Anforderungen, wenn sie gut sind, sehr begehrt sind. Davon gibt es nicht so viele wie junge Stürmer. Gar keine Frage. Aber aus meiner Sicht werden Transfers in der Region, in der sich der HSV und der VfB Stuttgart befinden, eben nicht überproportional auf den Konjunktiv, auf die potenzielle Entwicklung bezahlt. Das machen vielleicht Vereine, die mit dem Geld um sich werfen können, die überteuerte Preise zahlen. Aber der VfB Stuttgart macht es nicht. Er bekommt trotzdem ein hoffnungsvolles Talent. Ich wünsche auch Joscha Wagnermann, dass er bei Stuttgart die Verletzungen in den Griff bekommt und eine tolle Karriere hinlegt. Ich glaube aber weiterhin, aus Sicht des HSV ist hier bei nur einem echten Interessenten das Maximum rausgeholt worden oder zumindest vielleicht nicht das Maximum, aber dass es schon ein marktgerechter Deal ist und es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, hier irgendwelche Köpfe zu fordern seitens der HSV-Fans, nur weil die eigenen Erwartungen an Transfersummen nicht erfüllt wurden.
Wir dürfen eine Sache auch nicht vergessen und das ist sehr, sehr wichtig. Der Spieler wollte weg vom HSV. Der hat mehrmals betont, dass er Bundesliga spielen möchte. Und dann ist es natürlich ärgerlich, dass wir als Verein nicht aufgestiegen sind. Ich glaube, dann wäre er uns erhalten geworden. Mhm. Aber wenn der Spieler so deutlich ist, dass er Bundesliga spielen möchte, und seien wir ehrlich, er ist ein Talent, er hat die Möglichkeit, wenn er sich beim Stuttgart festspielt, dieses halbe Jahr jetzt in der Hinrunde, vielleicht bekommt er das letzte Mandat für die Rechtsaußenverteidigerposition im WM-Kader. Man weiß es nicht, aber die Chance für Joscha ist da und natürlich versucht er sie irgendwie zu greifen. Ich glaube auch deswegen war seine Ambition die Bundesliga und nicht irgendein Verein in Italien. Wäre es denn ein Top-Verein gewesen? Ich glaube, dann hätte es anders ausgesehen, aber es war in Anführungszeichen nur Sassuolo. Dann gehe ich doch lieber als deutscher Spieler mit ein Traum von der WM und ein Traum vom Nationaltrikot, dann gehe ich doch lieber in die Bundesliga zum VfB Stuttgart, wo ich zu 60% vielleicht gesetzt werde.
Zumal der VfB Stuttgart ja auch finanziell schauen muss und auf junge Spieler setzt, auch Kontinuität reinbringt mit Materazzo als Trainer, der nicht entlassen wurde, obwohl die Saison nicht gut läuft. Das ist schon, glaube ich, für beide Seiten ein sehr guter Deal. Und natürlich wollen beide Vereine, sowohl Mislintat als auch Jonas Bolt, stellen sich als Gewinner dar und versuchen zu argumentieren, warum der Deal gut ist. Wir müssen halt damit leben. Und ich glaube, wenn Josh weg wollte, dann wird's halt schwierig. Und dass der HSV Geld braucht, ist auch kein Geheimnis. Dann wollen wir das mal abschließen, diesen Transfer, Lasse, mit der Frage, besteht jetzt Handlungsbedarf auf Position des Rechtsverteidigers ohne Joscha Wagnermann?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Wenn Ogechika Heil so weitermacht, wie man ihn bis jetzt in den Testspielen und im Training angeblich sieht, dann nein. Wenn da jetzt noch ein Einbruch bei Heil kommt, dann ja. Also klar, wenn man jetzt irgendwie einen Superspieler als Rechtsverteidiger irgendwie noch angeln kann, würde ich nicht nein sagen. Ist natürlich auch schade, weil Heil dann wieder, gut, er wird auch manchmal jetzt zentral eingesetzt, aber im zentralen Mittelfeld oder offensiv auf den Außen. Aber in meinen Augen, wenn Heil sich so weiter so schlägt wie jetzt, kann man, wenn Heil sich verletzen sollte, die Rechtsverteidigerposition da abfedern, finde ich.
Okay, Bürger, ich bin gespannt, was du gleich sagst, weil ich vertrete eine sehr klare Gegenposition. Ich sehe keinen Handlungsbedarf, nicht aktuell, wenn überhaupt im Winter. Denn wir sind für die zweite Liga aus meiner Sicht defensiv hervorragend aufgestellt. Es ist die beste Abwehr der vergangenen Saison. Mit Leibold kommt ein Eckpfeiler zurück, der verletzt war. Und man kann über Haier als rechten Verteidiger, als modernen rechten Verteidiger gerne diskutieren. Aber für die zweite Liga ist das vollkommen ausreichend aus meiner Sicht. Und durch die Verpflichtung von Benesch ist auch klar, dass Haier im Mittelfeld nicht gesehen und gebraucht wird. Daher passt es aus meiner Sicht. Finanziell sind keine Sprünge machbar. Ich sehe da einfach jetzt keinen Handlungsbedarf und auch den finanziellen Spielraum nicht, den in eine Position zu stecken, wo wir in Summe, auch in der Breite im Kader abfangen können, dass wir vielleicht nicht den perfekt gelernten rechten Verteidiger haben.
Ich glaube, ich bin da irgendwie zwischen euch und das Nachschub oder Nachholbedarf dann doch da ist. Okay. Wenn man sieht, was für ein Profil gegangen ist mit Wagnermann, war das ein Spieler, der auf beiden Seiten funktionieren konnte auch weiter vorne agieren. Was hat man jetzt? Man hat eigentlich einen Spieler mit Heil, der weiter vorne agieren kann, der sehr flexibel einsetzbar ist als Backup für Haier. Denn aus meiner Sicht ist Haier in der zweiten Liga auch ein guter Rechtsaußenverteidiger. Bleibt er verletzungsfrei, sehe ich auch keinen Handlungsbedarf. Ich verstehe auch, dass man sagen kann, wir gehen mit Heil als Backup in die Saison rein. Ich sehe auch nur, dass der HSV handeln sollte, sofern es einen passenden Spieler gibt, den der HSV für billig Geld nehmen kann, der dann auch eine Perspektive hat und besser ist als Haier. Ansonsten sehe ich mehr oder weniger auch keinen Handlungsbedarf, auch wenn man bedenkt, die Saison geht jetzt Juli los und im November kannst du schon wieder nachlegen und sagen, weil die WM ist. Also da hast du noch Zeit, dich da wieder zu verstärken. Da kann man auch das Geld ein bisschen
genau. Ja. Das wäre auch mein Punkt, ne? Dadurch, dass die Saison Mitte November schon wieder unterbrochen wird für einen sehr langen Zeitraum, sind eventuelle Verletzungen schneller auskuriert oder du hast genug Zeit, um im Winter zuzuschlagen. Ja, damit glaube ich, haben wir das Thema rechter Verteidiger Joscha Wagnermanns Abgang durchleuchtet von diversen Punkten. Und dann lasst uns mal einsteigen, denn der erste Spieltag am Sonntag in Braunschweig steht an. Es geht los, es kribbelt. Die Erwartungen an unseren HSV sind hoch, die Ziele sind klar formuliert und am ersten Spieltag geht es zum Aufsteiger nach Braunschweig. Der Eintracht ist der direkte Wiederaufstieg gelungen und ich denke, es ist kein Geheimnis, dass das Ziel von Braunschweig auf dem Klassenhalt liegen wird. Lasse, wie immer, du bist der Kaderexperte. Du weißt, was wie wo in Braunschweig personell passiert ist.
Ja, auf Abgangsseite bei Braunschweig habe ich eigentlich nur einen Spieler, der mir so jetzt einfällt. Die anderen sind, ich will nicht sagen, dass sie unwichtig sind, so ist es nicht gemeint, aber keine Spieler, die mir jetzt ins Auge fallen. Martin Kobylanski ist gewechselt. Das ist so der einzige Spieler, den ich auf Abgangsseite so rausheben würde. Und auf Zugangsseite haben wir Ron-Torben Hoffmann, mag vielleicht dem einen oder anderen Begriff sein, von Bayern, ein Torwart. Dann haben wir Luca Ihorst, der von Werder Bremen aus einer Leihe jetzt zu Braunschweig gewechselt ist. Also war ausgeliehen, bleibt jetzt dauerhaft auf Braunschweig. Dann haben wir Emanuel Ferrei, der ja beim HSV auch eventuell im Gespräch war. Ein in meinen Augen sehr talentierter, offensiver Kreativkopf. Das ist ein guter Transfer in meinen Augen tatsächlich. Dann haben wir Saulo Decali, der damals auch schon mal beim HSV im Gespräch war. Vom VfL Bochum, Innenverteidiger, Schweizer. Dann haben wir Anton Donkor. Ich habe erst gedacht, oh Donkor, aber da habe ich mich verlesen. Anton Donkor von Waldhof Mannheim, linker Verteidiger, ist zu den Braunschweigern gewechselt. Dann haben wir noch Fabio Kaufmann, ein Rechtsaußen vom KSC. Und Mehmet Ibrahimi ist von RB Leipzig nach Braunschweig gewechselt. Und ja, das sind so die Spieler, die ich auf Zugangsseite als interessant erachte. Players to watch, die ich mir so rausgesucht habe, ist Jari Otto, offensiver Mittelfeldspieler. Der ist ganz interessant. Ansonsten, ja klar, der Top-Torschütze der letzten Saison bei Braunschweig, Leon Lauterbach, ist noch ein interessanter Spieler. Dann haben wir noch Maurice Multhaub, der auch ein ganz guter Offensivspieler ist. Und Brian Henning, mag vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff sein, von Osnabrück. Auch, oder ehemals Osnabrücker, auch kein schlechter Spieler. Angst macht mir der Kader nicht, aber es sind ein paar Offensivspieler, die schon Qualitäten haben.
Ein bisschen Qualität muss man auch in der dritten Liga haben, um aufzusteigen, gar keine Frage. Bürger Qualität sitzt, glaube ich, vor allen Dingen auf der Trainerbank mit Michael Schiele. Ein junger Trainer, der übernimmt nach dem Abstieg, löst Daniel Mayer ab, schafft den direkten Wiederaufstieg. Und ich glaube, es ist spannend jetzt zu sehen, oder deine Analyse zu hören, welche spielerischen Elemente er letztes Jahr für den Aufstieg genutzt hat und ob es eine Veränderung der taktischen Marschroute aus deiner Sicht in der zweiten Liga geben wird bei einem frisch gebackenen Aufsteiger, der jetzt nicht mehr zu den Favoriten zählt in der zweiten Liga.
Also ich muss gestehen, ich habe Braunschweig nur so aus der Ferne beobachtet letzte Saison und ich hadere so ein bisschen mit mir selber. Ist Braunschweig aufgestiegen, weil der Kaiserslautern eingebrochen ist? Oder ist Braunschweig aufgestiegen, weil Braunschweig einfach so stark war? Ich weiß nicht, wie ich darüber denken soll, aber so irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit bestimmt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, Daniel Mayer, was bietet der? Und dann habe ich gesehen, die haben ein Testspiel gegen Union Berlin gemacht. Habe ich so mehr oder weniger so Highlights geguckt. Die haben 1-0 gewonnen. Da habe ich gedacht, okay, was ist da jetzt interessant? Und interessant ist, dass man hat verschiedene Spielsysteme gebraucht. Im letzten Härtetest ist das für mich ein Zeichen, dass Braunschweig nicht weiß, wofür oder wie sie spielen wollen. Frage ist natürlich, geht das jetzt nur, weil die nicht wissen, wie man gegen den HSV spielt, oder hat man versucht, alles abzutesten, wie wir gegen HSV spielen, wie wir normal spielen wollen. Auf jeden Fall hat man mit einer Dreierkette angefangen und Doppelspitze. Da ist man umgestellt, Viererkette mit einem Zehner und einem Stürmer, also 4-2-3-1. Dann ist man wieder nach der Pause auf die Dreierkette umgestiegen, dieses Mal 3-4-1-2. Und die letzte Viertelstunde hat man dann ein klassisches 4-4-2 gespielt. Irgendwie ist das für mich, wäre ich Braunschweig-Fan, würde ich sagen, oh, der Trainer weiß nicht, was er will. Oder man denkt, okay, der Trainer hat für jede gegebene Spielsituation oder Gegner hat er einen Matchplan, und diesen Matchplan hat er jetzt viermal versucht, irgendwie in einem Spiel reinzubringen und hat jetzt gegen Union Berlin funktioniert. Und das macht mir dann auch so ein bisschen, ist das jetzt ein Hintergrund, wo man sagt, Berlin ist noch weit hinten dran in der Vorbereitung, oder ist das schon eine Stärke der Braunschweiger? Irgendwo dazwischen, würde ich sagen, liegt die Wahrheit. Aber hier kommt eine Mannschaft mit Aufstiegsgeist. Lasse hat es eben angesprochen, die Mannschaft bleibt zusammen. Und das, glaube ich, ist wohl so mehr oder weniger die größte Gefahr, dass das eine gestandene Truppe ist mit einem Trainer, der das durchgemacht hat. Und die kommen und denken, die können diese Euphorie nutzen und einen auf dem Papier nicht aufgestiegenen HSV, der vielleicht noch ein bisschen geknickt ist, da können die sehen da auch Möglichkeiten. Zu Hause, vor heimischem Publikum, wieder in der zweiten Liga, das wird ein Brocken.
Lustigerweise habe ich mir auch die Testspielergebnisse angeguckt. Und nach dem 1-0 gegen Berlin dachte ich, ja, Union, 1-0 geschlagen, gar nicht so schlecht. Aber danach haben sie auch nochmal 2-2 gegen Rot-Weiß Essen gespielt. Ne? Also von daher, das stellt vielleicht das Ergebnis gegen Union auch wieder so ein bisschen, widerlegt es so ein bisschen. Aber ich gebe dir recht, das unterstützt ja deine These, dass man nicht so genau weiß, was da jetzt genau, was ist, ob das weder Fisch noch Fleisch. Ne?
Ja, oder wie Bürger eben sagt, Michael Schiele testet aus verschiedene Systeme, um eben sich auf den Gegner einzustellen. Denn rein nominell, jetzt am ersten Spieltag, sind die Rollen klar verteilt. Einer der Aufstiegsfavoriten mit dem klaren Ziel aufzusteigen, trifft auf einen Aufsteiger. Dennoch, es ist der erste Spieltag, das Stadion der Eintracht wird ausverkauft sein, die Stimmung ist beim Gastgeber euphorisch, natürlich, man ist aufgestiegen. Und wir haben es in den letzten Jahren auch hier immer wieder thematisiert. Dem HSV ein Bein zu stellen, ist immer eine große Motivation für den Gegner, insbesondere für Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpfen und spielerisch nicht die Qualität des HSV besitzen. Und Braunschweig hat eigentlich keinen Druck und kann befreit ausspielen. Der HSV ist nicht die Mannschaft, gegen die Eintracht die Punkte für den Klassenerhalt einkalkuliert, oder? Also da ist schon irgendwo die Gefahr, dass der Druck, der beim HSV liegt, den Braunschweiger in die Karten spielen könnte, Lasse.
Ja, in dem Spiel ist der Druck eindeutig beim HSV. Eintracht Braunschweig halt als Aufsteiger von der dritten in die zweiten Liga und nicht zu verlieren, und der HSV, ja, muss da halt gegenhalten tatsächlich. Also ich glaube, die sind natürlich auch euphorisiert, die sind aufgestiegen, sind wieder zurück in der zweiten Liga, wo sich Eintracht Braunschweig, glaube ich, auch so sieht, so als Verein. Klar, die wollen vielleicht auch mal in die Bundesliga aufsteigen mit viel Glück, aber an sich ist Eintracht Braunschweig halt so ein typischer Zweitligaverein. Und ja, das wird auf jeden Fall ein Hexenkessel, würde ich behaupten. Also mit angezogener Handbremse darf der HSV dann nicht auftreten. Es wird eine Herausforderung, aber wenn der HSV seriös rangeht, sehe ich das nicht als unmachbar.
Aber du sprichst da auch einen Punkt an, Lasse, das ist ja das HSV mit gelöster Handbremse. Der HSV hat diese Saison wieder mal davon gesprochen, das Ziel ist der Aufstieg. Nando hat vorhin, bevor wir hier aufgenommen haben, hat er davon erzählt, wie die Stimmung war beim Training zwischen den Fans. Wir haben das alle gemerkt beim Spiel, vor das Spiel gegen Hertha Berlin, auch danach die Stimmung. Der HSV euphorisiert, der HSV zieht die Leute mit, der HSV baut da selber Druck auf. Für mich zeigt das auch, wenn ich jetzt Trainer bei Braunschweig wäre, dann würde ich doch sagen, ey Jungs, das ist für die einen der größten Bananenschalenspiel in die ganze Saison. Die kommen hier hin, ja. Wir sind aufgestiegen, die sind der große Favorit, die wollen aufsteigen. Wenn die hier ausrutschen, dann brennt's wieder in Hamburg. Dann dreht das sich so schnell wieder rum. Leute, wir können das erreichen.
Das ist
umgekehrt, ja. Mit Tim Walter sehe ich aber auch jemand, der sagt, Jungs, 34 Spiele, wir machen Vollgas, Attacke, Attacke, Attacke. Und dann habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass beim HSV diese Ausrutscher, die waren in der letzten Saison sehr, sehr selten. Das verdanke ich Tim Walter. Und ich glaube, ich sehe auch nicht, wieso die dann diese Saison kommen sollten. Besonders, wenn man gesehen hat, wie wir in den Testspielen gespielt haben. Wir haben ja gut gespielt. Wir haben Basel mehr oder weniger auseinandergenommen, eine Woche vor deren Saisonstart auch.
Das ist vollkommen richtig. Aber es sieht halt mit dem Druck beim HSV in dieser Saison wirklich anders aus. Die Vorbereitung lief ja nahezu perfekt. Ne? Das Spiel gegen Basel war überragend.
Ja, absolut.
Und jetzt haben wir den Trainer behalten, den Kader behalten, sinnvoll verstärkt. Grundpfeiler sind alle noch da. Wir haben aber auch das Ziel Aufstieg ausgegeben. Wir haben diese Euphorie und ich sehe da eben auch die Gefahr. Eben diese Bananenschalen, die Bürger gerade anspricht, die sehe ich nicht nur gegen Braunschweig, sondern die ganze Saison über. Es erwarten eigentlich alle, und ich glaube auch der HSV selbst erwartet, 3 Punkte zum Auftakt. Gelingt das nicht, haben wir mindestens medial schon mal wieder die ersten Störfeuer. Mindestens medial. Und die Situation ist neu für den HSV. Und ich glaube, die größte Herausforderung für den HSV wird es sein, ab dem ersten Spieltag mit diesem Druck umzugehen. Denn die Mannschaft ist immer noch jung. Die hat ein Durchschnittsalter von, glaube ich, unter 24 Jahren, auch in dieser Saison. Das ist weiterhin eine junge Truppe, die aber, glaube ich, zum ersten Mal wirklich mit einem klaren Ziel, nämlich dem Aufstieg und dem damit verbundenen Druck, in die Saison geht. Und dieser Druck wird sich auch medial sofort negativ umwandeln, wenn es mal nicht gut läuft. Und da ist natürlich der erste Spieltag beim Aufsteiger ein perfekter Ausrutschmoment, den ich zwar nicht sehe, aber wir müssen uns, glaube ich, in dieser Saison allgemein mal damit auseinandersetzen. Dieser Druck und dieser Wind, der Gegenwind, der entstehen kann, der wird deutlich stärker sein als letztes Jahr, oder nicht?
Ja, natürlich, aber jetzt du stellst ja mehr oder weniger die Frage, kann der HSV mit dem Druck umgehen? Und wenn man guckt, wie jetzt bei der Tour de France, da war da der eine Sportdirektor, der gefragt, wo gesagt wurde, der kann nicht, und er muss. Und das ist genauso wie beim HSV. Der HSV muss mit dem Druck umgehen. Und ich glaube, es tut eigentlich den HSV mit Tim Walter, mit diesen Typen von Spielern, die man hat, auch mal den HSV gut, dass man ambitioniert sagt, wir wollen aufsteigen. Und dann müssen wir sehen, wie das auf dem Spielfeld umgeht. Aber ich glaube, so vom alles andere hätte man ja den HSV nicht abgekauft. Also ich habe heute gesehen, Daniel Thun hat gesagt, dass der Aufstieg muss nicht das Ziel sein. Ihr seid Fortuna Düsseldorf, ihr seid letzte Saison durch die Rückrunde halbwegs marschiert, ungeschlagen. Natürlich müsst ihr um den Aufstieg mitspielen. Aber da wird auf die Euphoriebremse getreten. Das hätte man beim HSV nicht abgekauft.
Natürlich ist das großer Druck, der auf dem Verein und auch auf den Spielern lastet, aber jetzt mal muss ich diese Frage raushauen. Das Leben ist halt, oder Fußball und die zweite Fußball-Bundesliga ist halt auch kein Ponyschlecken. Ne? Und das sind alles Fußballprofis, die verdienen beim HSV ein gutes Gehalt. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber man muss dann halt auch langsam mal im fünften Jahr in der zweiten Liga auch mal ambitionierte Ziele ausgeben, gerade wenn man sich so mit Spielern wie Benes und so verstärkt hat. Und dann alles andere ist doch unglaubwürdig. Und dann müssen die Spieler halt jetzt an diesem Druck, es ist ja kein negativer Druck. Es ist ja nicht so, dass du gegen den Abstieg spielst oder irgendwas verlieren kannst, sondern du kannst dein Gesicht verlieren, ja, aber du kannst rein sportlich kannst du nur gewinnen. Du kannst aufsteigen in die Bundesliga. Da arbeiten jetzt einige Spieler aus dem Kader lange drauf hin. Und jetzt muss man halt, es muss jetzt geschafft werden und die Spieler müssen sich jetzt fokussieren. Und wie gesagt, an diesem positiven Druck muss die Mannschaft derzeit auch wachsen. Und ich sehe auch durchaus die Möglichkeit, dass das passiert. Und ich finde, klar, man darf nicht auf die Spieler raufhauen. Das sind alles Menschen. Es ist starker Druck, sportlicher Druck. Ich möchte nicht mit den Spielern tauschen. Trotzdem darf man jetzt auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Klar, nichts unrealistisch. Wir werden nicht jedes Spiel 5-0 gewinnen und gegen Gegner an die Wand spielen. Auch Eintracht Braunschweig nicht. Auch wenn ich sie als schwächste Mannschaft der Liga einschätze mit. Aber dass diese Ziele jetzt so ambitioniert formuliert wurden und ausgegeben wurden, erachte ich als positiv. Und daran muss sich der HSV jetzt halt auch hochziehen, in meinen Augen.
Absolut. Und ich glaube, der HSV hat in dieser Saison auch noch einen weiteren Vorteil. Letztes Jahr haben wir eigentlich grundsätzlich ein 4-3-3 gespielt. Und dieses Jahr gibt es eben aus meiner Sicht mehr Optionen. Wir können ein flaches 4-4-2 spielen, wir können die Raute im Mittelfeld spielen, wir haben die Möglichkeit, Dreierkette zu spielen. Der Kader gibt das her. Die Variabilität ist aus meiner Sicht das ganz große Plus, denn wir haben mit Königsdörfer, mit Bilbia, mit Benesch drei Spieler dazu gewonnen, die variabel einsetzbar sind und die auch eine neue Qualität in den Kader reinbekommen. Und ich glaube, das komplexe Spielsystem, dieser Walterball, der ist ja in den Köpfen der Spielern schon drin. Die Neuzugänge können das viel schneller adaptieren. Das haben wir in den Testspielen gesehen, wie schnell die drin sind, weil die Grundpfeiler, weil der gesamte Kader dieses System seit einem Jahr trainiert und es so viel leichter ist, den einen oder anderen neuen schneller das System beizubringen, weil er von viel mehr Leuten auf dem Platz dirigiert wird. Du musst jetzt aber dahin, du musst dies machen. Das ist viel schneller drin, als wenn alle von neu auf ein System lernen müssen. Und daher denke ich schon, dass wenn der HSV Ruhe bewahren kann innerhalb der Mannschaft, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Denn es ist vollkommen klar, wer letztes Jahr Dritter war und die ersten beiden sind nicht mehr da, die mit dem höchsten Etat, natürlich muss der logische Entwicklungsschritt von Platz 3 zu sagen, jetzt muss eins oder zwei her. Aber ich finde eben auch, dass der Kader es hergibt. Vielleicht haben wir sogar noch Überraschungen im Kader. Man sieht, wie plötzlich ein Amici brilliert. Ein Opoku macht sich gut. Ein Heil zeigt sich. Ein Leibold kämpft mit Muheim um die Position des linken Verteidigers und saß in der Vorbereitung bis jetzt immer hinter Muheim auf der Bank. Da ist also neue Konkurrenz gekommen. Ein Kittel kann sich nicht ausruhen. Es kommen irgendwann Jatta und Suhonen zurück. Also ich sehe da schon auch in der Breite einen besser aufgestellten HSV und diese ganzen Potenziale und Vorteile, die muss der HSV jetzt nur ummünzen in Ergebnisse aus meiner Sicht, dann müsste es eigentlich glatt gehen und dann kann man auch mit diesem positiven Druck umgehen zu sagen, wir arbeiten auch auf dieses nun klar ausgesprochene Ziel hin.
Und tatsächlich hat der HSV in der letzten Saison mit Walter jetzt ja in den meisten Spielen keine Probleme gehabt, wenn sie mal in Rückstand geraten sind. Selbst in den Testspielen hat man das jetzt gesehen. Es sind Testspiele, klar, keine Pflichtspiele. Aber auch letzte Saison in der zweiten Bundesliga hat man gesehen, wenn man in Rückstand geraten ist. Ich habe früher unter Tune und davor habe ich immer gedacht, oh, Rückstand, jetzt wird's schwierig. Und da hat der HSV sich auch oft schwer getan. Aber letztes Jahr unter Walter hat eigentlich ein Rückstand dem Spiel keinen Abbruch getan. Und man hat ziemlich schnell dann egalisiert, hat auf jeden Fall die Nerven bewahrt, sich auf sein Spiel fokussiert und das dann abgeklärt runtergespielt und auch den Ausgleich erzielt und dann oftmals sogar noch den Führungstreffer. Also von daher ist das jetzt auch eine Stärke, die der HSV dann dazu gewonnen hat, was natürlich auch dafür spricht. Ich sehe kein Argument dafür, dass das jetzt im zweiten Jahr mit dem gleichen Trainer, mit noch besseren Spielern und Spielern, die das System jetzt wirklich gut kennen, dass das jetzt schlechter werden sollte. Da sehe ich kein logisches Argument für. Von daher, ja.
Believe the hype.
Ja.
Ich stelle euch mal eine Frage jetzt. Wären Suhonen, Jatta nicht verletzt, wäre ein Neuzugang in der Startelf ja oder nein?
Ich glaube, Benes wäre so oder so in der Startelf, ja. Jatta bin ich mir nicht sicher.
Bei Königsdörfer bin ich mir auch sicher, dass der als Stammspieler geholt wird.
Zumindest, ja,
auch. Also vielleicht nicht jedes Spiel von Anfang an. Bei Benes gehe ich sofort mit. Dafür hat er zu große Qualität. Und Königsdörfer ist nicht gekommen für Kurzeinsätze. Das ist eins dieser Talente, die gepusht werden sollen, die sich richtig entwickeln sollen. Da war man so lange dran. Also ich glaube, es wird auch für Jatta und Suhonen ein sehr intensiver Konkurrenzkampf werden. Und das ist aus meiner Sicht auch wirklich gut so. Wir hatten in der letzten Saison keinen Ersatzmann für Jatta, wenn ihm mal die Puste ausging oder wenn er keinen guten Tag hatte, um das Tempo zu bringen. Und auch ein Fanliebling, und das ist er bei mir natürlich auch, wie Bakary Jatta, muss sich dieser Konkurrenz stellen. Und ich glaube, die Konkurrenz wird allen gut tun. Ich hätte dann schon gedacht, dass, ja, so wie ich Tim Walter auch einschätze und wie wir ihn kennengelernt haben, da entscheidet dann auch der Trainingseindruck. Und da müssen sich jetzt alle Spieler zeigen.
Ah, für Jatta könnte es eine schwierige Saison werden, glaube ich.
Aber wir hätten uns auch nicht beschwert, hätten wir in die Saison gegangen mit Jatta rechts außen und Suhonen neben Reis. Das meine ich ja damit, ne? Dass wenn die jetzt beide fit wären, ich wäre mir nicht so sicher, dass ein Königsdörfer oder ein Bene spielen würden. Die Möglichkeit, dass ein Suhonen oder Jatta sie überholt, ist gegeben. Man sieht, Bilbia ist gekommen und wir dachten und hat sich gut gezeigt in den Testspielen aus meiner Sicht. Und momentan sehe ich nicht, wie der plötzlich spielen soll. Ich wundere mich auch mit dem Leibold, aber Muheim hat das bisher gut gemacht. Und ich war mir sicher, Leibold übernimmt die linke Seite sofort. Also ich glaube auch, der Konkurrenzkampf wird auch die Spieler in die richtige Richtung pushen.
Ja. Vor allem setzt Walter den Spieler auch auf Positionen ein, wo wir gar nicht mit gerechnet haben. Auf einmal spielt Heil teilweise im zentralen Mittelfeld. Dann spielt Bill Bier auf einmal auf der Acht, wo wir alle gesagt haben, der ist entweder Stürmer oder Linksaußen. Also es ist da schon sehr viel Variabilität drin.
Und ich denke, diese Variabilität wird der große Vorteil des HSV. Und passend zu dem Spiel, weil ich glaube, wir die Mannschaften ähnlich einschätzen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also einmal über Braunschweig und natürlich viel über den HSV vor Beginn der Saison, wollen wir noch unsere traditionelle Tabellenprognose rausgeben. Und ich denke, es wird auch unsere Erwartungen an das Spiel am Sonntag und an den HSV widerspiegeln. Die gesamte Tabelle findet ihr auf unserer Homepage. Die laden wir natürlich mit hoch. Aber wir sprechen einmal über unsere Top 3 und natürlich auch um die Flop 3 sozusagen, also die ersten drei Plätze, die letzten drei Lasse. Wer wird denn aus deiner Sicht am Ende der Saison die ersten zwei Plätze hinterm HSV einnehmen?
Ja, tatsächlich habe ich den HSV auf 1. Da hast du richtig getippt, welch Wunder. Ja, ich bin die Sache so angegangen, ich weiß, es ist Quatsch, aber ich habe die ganze Saison einmal durchgetippt.
Tabellenrechnerlasse.
Ja, Tabellenrechnerlasse, exakt. Und am Ende wurde es ein ziemlich knapper Kampf. Selbst Paderborn, die ich auf 5 habe, hätten noch vorne reinrücken können oder Nürnberg auf 4. Aber auf Platz 2 habe ich tatsächlich unsere Freunde aus Hannover.
Ui.
Weil ich glaube, der Trainer mit dem neuen Trainer und mit den Spielern, die sie geholt haben, Besuschkow und die anderen guten Spieler, die sie, auf jeden Fall gute Zweitligaspieler, glaube ich, könnten die ein Wörtchen mit vorne mitspielen. Und irgendwie tippe ich Hannover nur extrem. Ich tippe Hannover irgendwo ins Nirgendwo. Letztes Jahr habe ich sie, glaube ich, auf Platz 9 getippt. Dann kommen sie dieses Jahr wieder auf 2. Und auf Platz 3 habe ich Fortuna Düsseldorf tatsächlich.
Ja, spannend. Ich habe auch den Tabellenrechner angemacht und habe es mir auch ganz einfach gemacht. 1-0, 0-0 oder 0-1.
Ja, genau, das habe ich auch gemacht.
Und aus dem Bauch heraus runtergetippt auf Platz 1 der HSV. Auf Platz 2 habe ich Nürnberg. Einfach, weil ich bei Nürnberg an diese Kontinuität glaube, auch mit dem Trainer, dass da in Ruhe gearbeitet wird. Und die haben einen guten Kader. Ich glaube, die sind dran. Und auf Platz 3 in der Relegation habe ich unsere Freunde aus Bielefeld gesehen oder am Ende getippt. Und dahinter ist es ist aber auch knapp. Also Nürnberg, Bielefeld, dann kommen bei mir Düsseldorf, Darmstadt und Heidenheim. Die habe ich alle relativ nah beieinander. Bei Hannover habe ich mich am Ende gewundert. Huch, die sind bei mir nur auf Platz 9 gelandet. Ich glaube, dass Hannover dieses Jahr das macht, was der HSV letztes Jahr gemacht hat. Sie bauen einen vernünftigen Kader zusammen und holen einen sehr guten Trainer, der überhaupt erstmal Ruhe reinbringt, sozusagen das Aufbaujahr, um im Jahr darauf dann wirklich zu attackieren. Daher ist bei mir aus diesem Gedanken wohl auch Hannover nicht ganz so stark in den spontanen Tipps von 34 Spieltagen drin gewesen, sondern eben HSV auf 1, Nürnberg 2, Bielefeld 3.
Wo hast du St. Pauli?
Bei St. Pauli, habe ich auf Platz 7. Die habe ich etwas abfallend gesehen aufgrund der ganzen Abgänge.
St. Pauli habe ich ganz lange bei mir in der Rechnung einfach im Abstiegskampf gehabt, obwohl ich habe jetzt keine extremen Antipathien gegen St. Pauli, gar nicht. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, denen steht eine schwere Saison bevor. Ich habe die am Ende auf 15. Oh, weil ich glaube, mit diesen ganzen Abgängen, die sie haben, und ich bin ja großer Fan des Trainers von St. Pauli, das gebe ich auch zu. Ich finde den absoluter Top-Trainer. Aber ich glaube, die werden es dieses Jahr schwer haben.
Okay. Berger.
Ja, also meine Top 3. Ich habe vorne ziemlich überraschend den HSV.
Du kannst diese Saison nicht mehr 1-1 tippen, die Spiele. Das geht schon mal gar nicht.
Ja, das nimmt sich dann ja so halbwegs raus. Tippe ich immer 1-0. dann habe ich auf Platz 2 Nürnberg. Ah. Ich finde, die haben einen interessanten Kader, haben sich mit Spielern verstärkt, die noch einen Schritt machen können. Und natürlich Ex-HSVer, die wollen dann immer durchstarten, natürlich. Aber ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl. Ich finde, die Konstellation Hacking Klaus funktioniert. Und dann habe ich auf Platz 3, aus meiner Sicht kann das auch punktgleich ausgehen mit Platz 3 und Platz 4. Aber da habe ich Hannover knapp vor Düsseldorf. Ich sehe da halt, Hannover hat den ein oder anderen X-Faktor-Spieler geholt, den Düsseldorf vielleicht verlieren wird. Ich weiß noch, ist nichts offiziell, aber Narei ist ja wohl mehr oder weniger Geschichte in Düsseldorf. Wenn er geht,
guter Punkt.
Dann sehe ich Düsseldorf dann eher auf Platz 4.
Wenn wir bei entscheidenden Spielern sind, ein kurzer Einwurf. Ich glaube, bei Nürnberg wird es viel darauf ankommen, wie sie hier Winsheimer einsetzen. Wenn sie den gleichen Fehler machen wie den HSV, wie der HSV und Winsheimer viel auf Außen einsetzen, weiß ich nicht. Wenn sie so klug sind und eine Doppelspitze machen und Winsheimer als zweiten Stürmer einsetzen, dann kann der wunderbar funktionieren. Und ich glaube, das könnte ein entscheidender Faktor für Nürnberg sein. Das ist so mein Bauchgefühl. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Bürger. Was wolltest du noch sagen?
Nee, also, aber das, es war mir, wir haben jetzt, wir sprechen ja nur über die Top 3 und die letzten drei. Und ich fand irgendwie, mit Ausnahme von den von mir so vier obersten Vereinen, also HSV, Nürnberg, Hannover und Düsseldorf, hätte man von Platz 5 bis Platz 14, 16, hätte man es einfach durchwürfeln können. Das wird so eng, das werden Messerschneide, Entscheidungen, Pfosten innen, Pfosten raus, die über diese Tabellensituation entscheiden. Und für die Top 3 aus meiner Sicht entscheidend wird, wer sich am längsten in Form hält und wessen Delle die kleinste wird.
Ja, absolut. Und ich finde es halt spannend, beim HSV sind wir uns einig, das war klar, aber dass wir mit Nürnberg und Düsseldorf auch noch zwei Mannschaften mit da oben mit drin haben, bei mir ist es dann Bielefeld, bei euch Hannover, das ist so jetzt die einzige Abweichung von den Positionen mal abgesehen, finde ich sehr interessant, dass wir da unabhängig voneinander sehr nah beieinander sind. Das wird spannend am Ende zu sehen. Ja, und dann fehlen natürlich auch noch die drei Teams, die absteigen oder eben in die Relegation müssen. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel oder ich vermute nicht komplett falsch. Braunschweig werden wir, glaube ich, alle drei da unten haben, oder, Bürger?
Also die sind bei mir Platz 18. Was Braunschweig retten kann, ist halt, dass dieser Aufsteigergeist weitergeht. Und die sich da irgendwie festbeißen. Aber ich finde, normalerweise hatte Braunschweig immer irgendwie einen Spieler, wo man gesagt hat, der kann die Mannschaft antreiben, kann irgendwie das tragen. Und das hat dann die letzten Male nicht funktioniert, obwohl der Spieler da war. Und dieses Mal sehe ich ihn nicht, obwohl dieser Lauberbach viele Tore gemacht hat in der dritten Liga. Ich sehe Braunschweig eher... Da muss Lauerbach die Form weitergeben, die er in der dritten Liga hat, aber ich sehe, da hat er aus meiner Sicht, was ich so zu ihm kenne, die Qualität nicht dazu. Und dann habe ich auf Platz 17, das wird das Ende von dem Märchen aus Sandhausen. Ich sehe nicht, dass da die Kinzombie-Brüder oder Dennis Diekmeyer den Verein oben halten kann. Irgendwie ist da die Magie vorbei. Und dann auf Platz 16 knapp hinter St. Pauli und Kaiserslautern habe ich dann Rostock, der schwere Zweier. Deswegen glaube ich, dass die auf Platz 16 landen.
Dann kann ich es kurz machen. Ich habe genau exakt die gleiche Reihenfolge mit exakt dem gleichen Verein. Rostock auf 16, Sandhausen auf 17 und Braunschweig auf 18. Bei Braunschweig, es ist nun mal, ja, es ist der nominell nicht wertvollste Kader, also der ärmste Kader sozusagen. Und ich traue denen das einfach nicht zu. Da sehe ich einfach andere Mannschaften, auch andere Aufsteiger, etwas besser aufgestellt. Sandhausen war letztes Jahr schon fast fällig. Und Rostock, boah, ich habe da nicht das Vertrauen und habe einfach mehr Vertrauen dann in Mannschaften wie Regensburg, die ich da unten sehe. Kiel, Magdeburg und Kaiserslautern habe ich sogar noch ein bisschen höher. Nee, ich traue es den drei Mannschaften nicht zu. Lasse, bei dir?
Also Hansa Rostock und FC Magdeburg habe ich in der Mitte der Tabelle. Den traue ich eine gute Saison zu. Gerade Magdeburg mit Christian Titz als Trainer.
Ja,
glaube ich, bei dem Spielstil, den sie in der dritten Liga gespielt haben, ich wüsste nicht, warum dieser Spielstil nicht in der zweiten Liga funktionieren sollte. Mit Ito zum Beispiel, den wir noch gut kennen. Und wie heißt der gute Stürmer vorne?
Artig,
genau. Also das sind Spieler, die können in meinen Augen auch wunderbar in der zweiten Liga funktionieren. Von daher ist, glaube ich, Magdeburg so eine Mannschaft, das könnte eine Überraschungsmannschaft werden in meinen Augen. Unten als letzten Platz gehe ich mit euch mit, da habe ich auch Eintracht Braunschweig, die haben in meinen Augen den schwächsten Kader. Ist natürlich schon hart, ne? Aufsteigen, absteigen, das ist halt so ein bisschen das Potenzial. wirklich so einen Verein auch so richtig zu brechen, ne? Wenn du so eine Fahrstuhlmannschaft wird, gerade zwischen zweiter und dritter Liga, ne? Das ist ja schon immer ein harter Gang, dann wieder runter. Aber ich glaube, Braunschweig schätzt sich relativ schwach ein. Dann habe ich als 17. Platz tatsächlich Regensburg, die sehe ich dieses Jahr nicht so stark, weil sie letztes in der Rückrunde ja auch schon ziemlich abgestürzt sind. Und dann zum Beispiel Spieler auf Abgangsseite hast du zum Beispiel so einen Max Besuschkow, der zu Hannover 96 gegangen ist. Dann hast du einen Sapfrit Singh, der ist immer noch, der ist zurück zu Bayern 2, ist dort auch noch, also noch keinen neuen Verein. Und auf Zugangsseite hast du jetzt auch keine Spieler, da hast du irgendwie Drittligaspieler. Einmal Stojanovic aus der Championship als Torwart, ist jetzt auch kein Spieler, der auf dem Feld viel ausrichten kann. Gut, du hast Joshua Mees von Kiel als Laie, aber es sind keine Spieler, wo ich sage, irgendwie, die können jetzt diese Abgänge, die sie haben, abfedern. Und gerade mit der Entwicklung in der letzten Saison glaube ich, dass es Regensburg, die ich letztes Jahr auch schon auf 18 getippt hatte, dieses Jahr wirklich schwer haben werden. Und auf Platz 16 habe ich, normalerweise habe ich sie immer so auf 15, 14 getippt, weil sie sich irgendwie aus Tradition ja immer irgendwie gerettet haben, habe ich Sandhausen. Ich glaube, die müssen dieses Jahr in die Relegation.
Es wird spannend zu sehen sein, inwieweit wir mit unseren Tabellentipps dann am Ende durchgehen. Also wir laden nachher nochmal alles hoch, dann könnt ihr genau schauen, wo wir wen haben. Und
wenn Platz 1 stimmt, ist alles
fein. Wenn Platz 1 stimmt, ist alles
fein. Dann ist alles andere egal. Ja.
Dann ist alles andere egal, aber es ist immer schön zu sehen, wie wir uns hier am Anfang der Saison ein bisschen in den Prognosen tun und ob wir am Ende mal überhaupt eine richtige Reihenfolge treffen oder zwei oder drei. Aber das wird sich am 34. Spieltag zeigen. Der ist zwar noch lange hin, aber nicht mehr der Saisonstart. Und deswegen soll es das für diese Folge gewesen sein. Es geht endlich los. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, wir sind heiß. Wir freuen uns auf die Saison. Auch wenn uns mit Jatta und Suhon eben noch zwei potenzielle Stammspieler eine ganze Weile fehlen. Wir sehen den HSV gut gewappnet, das Saisonziel zu erreichen. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Die Sommerpause ist zu Ende, also ist das Volksparkgeflüster nächste Woche wieder für euch da, nach dem Spiel gegen Braunschweig. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.
Keine Zeit, Olympia zu gucken? Ihr habt Angst, ihr könntet was verpasst haben? Dann hört doch mal hier rein.
Das Flair der Ringe.
Wir fassen euch das Wichtigste und Bemerkenswerteste vom Olympiatag zusammen und kommentieren ganz subjektiv. Und wir, das sind
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Und das Flair der Ringe kriegt ihr täglich neu überall, wo es Podcasts gibt.